NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. November 1964. In Saudi-Arabien zwingt Faisal König Saud zur Abdankung.
Da fährt der Wagen seiner Majestät vor und vor der Kulisse der etwas schwermütigen Astern und Dahlien des späten Sommers, da hat man hier im Garten des Hotels aus Kieselsteinen zwei Schwerter in den Rasen gelegt und darüber eine Palme. Und das sind die Zeichen von Saudi-Arabien. Und jetzt überreicht ihm ein Mädchen in einer Schwarzwälder Tracht langstielige rote Rosen zur Begrüßung in Baden-Baden.
September 1957. König Saud kommt für einen Gesundheitscheck und zur Erholung in den Kurort am Schwarzwaldrand. In Deutschland wusste man damals praktisch nichts über die arabische Halbinsel. Für die Reporter war Saudi-Arabien eines der letzten Märchenländer der Erde. Die Besuche des Königs Saud mit seinem Hofstaat in Baden-Baden und zwei Jahre später in Freiburg faszinierten die Menschen.
Er soll ja auch einen Koch und natürlich seinen Leibdiener und einen Kaffeekoch mitgebracht haben. Hinter ihm, da funkelt es ja, das ist einer seiner Leibwächter mit einem großen, geschwungenen, kostbaren Steinen besetztem Schwert an der Seite und in einem ebenso kostbaren Gehänge die Pistole an der Seite.
Der Vater aller saudischen Könige bis heute, Abdelaziz ibn Saud, hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Stämme der arabischen Halbinsel geeint und 1932 das Königreich Saudi-Arabien errichtet. Schon im Jahr darauf schloss ibn Saud den ersten Vertrag mit einem amerikanischen Ölkonzern, aus dem später die Aramco, die Arabian American Oil Company, hervorging, der mächtigste Ölkonzern der Welt. 1953 starb ibn Saud. Sein Sohn Saud ibn Abdelaziz wurde König. Da flossen bereits die Millionen aus der Ölförderung in die Kassen der Herrscherfamilie.
Saud glich seinem Vater sehr. Er war vor allem so eine Art vormoderner Stammesführer. Und während seiner gesamten Karriere versuchte er sich darauf zu beschränken, die Beziehungen zu den Religionsgelehrten, zur konservativen Hausmacht der Familie Saud in Zentralarabien und zu den mächtigen Stämmen zu pflegen.
Sagt Saudi-Arabien-Experte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Schon am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte sich Ibn Saud an die Amerikaner gebunden. Öl im Tausch gegen militärischen Beistand, das wurde zur großen Konstante in den saudi-arabisch-amerikanischen Beziehungen. Ideologische Gemeinsamkeiten bestärkten die Saudis dabei.
Ibn Saud und seine Söhne waren ausgesprochen antikommunistisch und deswegen blieb ihnen aus eigener Sicht nichts anderes übrig, als sich eng an die USA zu binden. Sie hatten große Vorbehalte gegenüber den Russen und große Furcht davor, dass die Sowjetunion und ihre Verbündeten eines Tages einmal Richtung Persischer Golf marschieren könnten, um sich des dortigen Öls zu bemächtigen.
Der Sohn führte die Politik des Vaters weiter. 1957 reiste König Saud zu einem pompösen Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten, um das Bündnis zu festigen.
The booming 21-gun salute welcomes His Majesty King Saud ibn Abdulaziz Al Saud to the United States of America.
Die Bilder zeigen einen schüchternen Mann im traditionellen langen Gewand, der viel lächelt. König Saud hatte einen Sprechfehler, er war kein großer Redner. Auf internationalem Parkett wirkte er unsicher.
Ich freue mich über meinen Besuch in den Vereinigten Staaten. Ebenso sehr freue ich mich, meinen Freund Präsident Eisenhower zu treffen. Wir werden alle Probleme diskutieren zum Nutzen der ganzen Welt, um Frieden und Sicherheit zu verbreiten.
Für Saudi-Arabien waren die USA damals eine Art Lebensversicherung. In Ägypten hatte inzwischen Gamal Abdel Nasser geputscht und König Faruk davongejagt. Für Saudi-Arabien ein gefährlicher Präzedenzfall. Nasser machte unter dem Banner des arabischen Sozialismus Propaganda gegen die Monarchien am Golf.
Der Konflikt mit Ägypten war aus damaliger saudi-arabischer Sicht tatsächlich existenzbedrohlich.
Der Kampf um die Vorherrschaft in der Region wurde im Jemen ausgefochten.
Im Jemen brach ein Bürgerkrieg aus Anfang der 60er Jahre zwischen Royalisten und Republikanern. Und die Anhänger der Republik wurden von ägyptischen Truppen unterstützt. Mitte der 60er Jahre standen mehrere 10.000 ägyptische Soldaten dort. Die Saudis unterstützten die Royalisten.
Saudi-Arabiens Militär war schwach, das Gerät veraltet. Ägypten dagegen verfügte schon über eine große, schlagkräftige Armee.
Der jemenitische Bürgerkrieg war eine Stellvertreterauseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und Ägypten von einer Schärfe und auch einer Gefährlichkeit für Saudi-Arabien, die heute nicht mehr vielen bewusst ist. Man hat damals in Riyadh befürchtet, dass zuerst der Jemen fällt und anschließend dann die Ägypter sich Saudi-Arabien vornehmen.
König Saud war diesen außenpolitischen Herausforderungen nicht gewachsen. Stattdessen verprasste er die Ölmillionen derart, dass es sogar den saudi-arabischen Staat in Finanznöte brachte. Er baute zahlreiche Paläste für sich und die Prinzen, machte kostspielige Vergnügungsreisen nach Europa. Dazu soll er dem Alkohol zugesprochen haben. Das alles gefiel seinen konservativen Brüdern und den Religionsgelehrten gar nicht. Sie zwangen ihn, seine Macht zu teilen. Kronprinz Faisal wurde erst Premierminister, dann Regent.
Sinngemäß war es so, dass die wahhabitischen Religionsgelehrten entschieden haben, dass Saud persönlich nicht in der Lage ist, sein Amt auszufüllen und dass er durch seinen Bruder ersetzt werden muss. Eigentlich war ein solcher Wechsel in der Thronfolge, in der politischen Theorie der Wahhabiten nicht vorgesehen, sodass die Gelehrten da doch einige Umdrehungen machten, um das vorgegebene Ergebnis nach politischen Verhandlungen mit Faisal dann in diesem Fatwa auftauchen zu lassen.
Diese Ereignisse werden von der offiziellen saudi-arabischen Geschichtsschreibung heute totgeschwiegen. Auch der Text jenes islamischen Rechtsgutachtens wird unter Verschluss gehalten. Am 2. November 1964 dankte König Saud ab und ging ins Exil. Er starb wenige Jahre später in Griechenland. Der neue König Faisal war der Gegenentwurf zu seinem Bruder. Die Autorin Ruth Sehring reiste in den 60er Jahren nach Saudi-Arabien und traf dort auch Faisal.
Er lebt so einfach, ist ein schmaler silberner Ring, eine einfache silberne Uhr. Es gibt kein Gold, keine Diamanten, kein Schmuck. Sein Kadiljak ist gute 10 Jahre alt. Sein Palast hat die Ausmaße eines Bungalows, eines deutschen Großunternehmers. Seine Privatmoschee allerdings ist 3-mal so groß wie sein Palast.
Die ältesten Söhne des Staatsgründers Ibn Saud waren noch in kargen Verhältnissen aufgewachsen, so auch Faisal.
Es gab nur Moscheeschulen, die den Koran lehrten und die jedes Kind besuchen musste. Danach haben wir überhaupt aufgehört zu lernen und beteiligten uns an den Kriegszügen. Unter der persönlichen Aufsicht seiner Majestät, unseres seligen Vaters, wurden wir zu Kriegern erzogen. Keiner von uns zählte mehr als 11 Jahre.
Faisal war fromm und prinzipientreu. Seine Mutter stammte von Muhammad ibn Abd al-Wahhab ab, dem Stifter der wahhabitischen Lehren. Faisal war bei den islamischen Autoritäten hoch angesehen. Schon früh hatte er außenpolitische Erfahrungen gesammelt.
Es war das erste Mal, dass ich ins Ausland reiste. Gegen Ende des Jahres 1918 christlicher Zeitrechnung. Ich war damals 13 Jahre alt, als seine Majestät mich an der Spitze einer Delegation nach London schickte, um freundschaftliche Beziehungen zwischen unserem Land und Großbritannien zu knüpfen.
Um dem arabischen Nationalismus Präsident Nassers in Ägypten etwas entgegenzusetzen, förderte Faisal islamistische Organisationen in der ganzen Welt. Er lud ihre Führer, die in anderen Ländern in Ungnade gefallen waren, nach Saudi-Arabien ein. Das Erstarken des Salafismus und anderer islamistischer Strömungen bis hin zu Terrorgruppen wie Al-Qaida und dem Islamischen Staat geht auch auf die Islampolitik von König Faisal in den 1960er Jahren zurück. Guido Steinberg.
Da liegt wohl auch sein tatsächlich enormer Ruf in der islamischen Welt begründet. Es werden ja bis heute Moscheen und Kulturzentren nach ihm benannt, auch dann, wenn nicht die Saudis die Finanziers sind.
Nach dem Sechstagekrieg 1967 entspannte sich das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und Ägypten. Ägypten hatte eine schwere Niederlage gegen Israel erlitten, die Armee war geschwächt. Die Propaganda Nassers gegen Israel, aber auch gegen die Monarchien auf der arabischen Halbinsel hatten keine Basis mehr. König Faisal war nun der starke Mann in der Region.
Nach 1967 kann man dann sehr genau beobachten, dass Ägypten faktisch auch vor den Saudis kapitulierte. Der jemenitische Bürgerkrieg wurde sehr, sehr schnell beendet. Und damit war die große, konkrete Gefahr für den Fortbestand des saudi-arabischen Staates zunächst einmal beseitigt.
Im Yom Kippur-Krieg 1973 schlugen die Israelis erneut die arabischen Armeen zurück. Faisal wurde immer mehr zum antizionistischen und antijüdischen Wortführer und rief zum Heiligen Krieg auf.
Jerusalem ruft euch, ihr Brüder, damit ihr es befreit. Was fürchten wir? Den Tod? Gibt es einen besseren und edleren Tod, als auf dem Pfad Gottes zu sterben? Meine muslimischen Brüder, wir wollen eine islamische Erhebung. Wir rufen zum Dschihad für die Sache Gottes auf.
Der Druck der öffentlichen Meinung in der arabischen Welt veranlasste Faisal dazu, offen auf Konfrontation zum Verbündeten USA zu gehen, denn die Amerikaner standen an der Seite Israels. Unter der Führung der Saudis verhängten die arabischen OPEC-Staaten ein umfangreiches Ölembargo gegen den Westen. Im November 1973 kündigte Bundeskanzler Willy Brandt autofreie Sonntage in Deutschland an, um Benzin zu sparen.
Zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln.
Dieses Ereignis brannte sich tief in das kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik ein, obwohl das Ölembargo nur wenige Monate dauerte und sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Westen bald wieder normalisierten. Die Ölpreise stiegen als Folge des Ölembargos zunächst ins Unermessliche. Saudi-Arabien schwamm im Geld. Autobahnen und Paläste wurden gebaut, Krankenhäuser, Moscheen und Universitäten errichtet. Doch die Modernisierung des Landes führte immer wieder zu Konflikten mit den Religionsgelehrten.
Beispielsweise über die Einführung des Fernsehens. Das war Mitte der 60er eines der großen Themen.
Saudi-Arabien-Experte Guido Steinberg.
Viele Konservative im Land argumentierten, dass das Fernsehen nicht im Koran erwähnt sei und dass deswegen diese Einführung natürlich auch verboten werden müsse.
1965 stürmten wahhabitische Radikale eine TV-Station. Unter ihnen befand sich auch ein Mann aus der königlichen Familie, der bei der Aktion zu Tode kam. Dies wurde dem König später zum Verhängnis. Faisal wurde 1975 ermordet von einem geistig verwirrten Mann, so die offizielle Sprachregelung. Tatsächlich war der Mörder aber der Bruder des 10 Jahre zuvor getöteten Fanatikers.
Es handelte sich da also um Blutrache. Letzten Endes hat die Einführung des Fernsehens dazu geführt, dass Faisal 1975 ermordet wurde.
Langfristig schadete Saudi-Arabien das Ölembargo, das fest mit der Erinnerung an König Faisal verbunden ist. Die Folgen machten den nachfolgenden Königen Khalid und Fahd kräftig zu schaffen. Im Westen wurde Energie gespart, man baute Atomkraftwerke und begann nach alternativen Energien zu suchen. Die Nachfrage nach Öl sank, es wurde weniger gefördert, die Einnahmen schrumpften, in den 80er Jahren verfiel der Ölpreis. Deswegen haben die Saudis auch nie wieder zur Ölwaffe gegriffen.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Mayer an die Abdankung des saudi-arabischen Königs Saud heute vor 50 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.